Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier in der Schweiz im wunderbaren Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Ich bin wie immer nicht alleine und begrüße meine Co-Hosts Andreas.
Ein fröhliches Grüezi wohl an die Endgeräte.
Und Tarik.
Ja, schönen guten Abend und endlich sagt der Andi wieder Endgeräte.
Ja, du hast ihn ja auch gar nicht dazu gedrängt, muss man sagen, in der Vergangenheit. Das kommt ja total natürlich und spontan.
Ja.
Genau wie das Grüezi wohl.
So
voll integriert.
Ah, so, ja, genau. Und da ich ja gerne habe, dass der Tarik sich wohlfühlt, dann kriegt er auch sein Endgerät.
Oh.
Ja, dickes Herz, kann keiner sehen. Ja. Wir schicken Herzchen hier
Herz-Emoji
durch die Gegend. Und Herz-Emoji.
An die Shownotes. Grüße gehen raus an die Shownotes.
Diese Harmonie ist ja ekelhaft. Also, aber Herz-Emoji ist ein gutes Stichwort, weil wir heute eine Folge haben, die uns am Herzen liegt. Wir haben nämlich entschieden, etwas Besonderes zu machen im Adi-Podcast. Etwas, was heute anders beginnt und auch unsere Hörerinnen und Hörer in Zukunft begleiten wird. Wir haben uns nämlich entschieden, gemeinsam mit unserer Gästin, die sich gleich selber vorstellen wird, jemandem auf den Weg rund um die bariatrische Operation zu begleiten. Hintergrund ist die Idee, dass ihr als Hörerinnen und Hörer diejenigen, die von euch bereits operiert worden sind, ihren Weg vergleichen können. Und die sich noch mit dem Gedanken tragen, sich eventuell operieren zu lassen, einfach mal zeitnah und mehr oder weniger live mitverfolgen zu können, was das denn für die jeweilige Person bedeutet und was das im Alltag bedeutet und ob viele von den Dingen und Mythen, die diese Operation so umgeben, denn tatsächlich wahr sind. Aber jetzt mal zu unserer Gästin. Hallo Frauke, ich grüße dich ganz herzlich.
Hallo.
Schön bist du da. Sag mal, magst du erläutern, woher wir uns kennen?
Ja, gerne. Also wir kennen uns über meine Schwester, die Gesa, die mit euch zusammen Spital Männedorf arbeitet. Und ja, sie hat auch schon ihre Operation hinter sich und bei mir geht's jetzt los.
Sondern die Zuhörer informieren. Mit der Gesa haben wir einen Podcast gemacht. Das ist die Folge 09 und das werden wir in den Shownotes verlinken.
Wunderbar. Also Gesa ist bei uns eine wichtige Mitarbeiterin, die seit, ich glaube, etwas mehr als 3 Jahren unser Team hier in Männedorf verstärkt. Ist eine wichtige Mitarbeiterin und wie du selber sagst, ja auch schon operiert, allerdings mit einem Schlauchmagen und das hat sie auch noch damals in Deutschland machen lassen. Was steht bei dir jetzt an, Frauke?
Bei mir steht der Magenbypass an.
Und wann ist
damit
der eigentlich?
Damit wir das mal ein bisschen einordnen können, genau, entschuldige, wenn ich unterbrochen habe, aber damit wir es einordnen können, die Frage wollte ich jetzt auch stellen. Wann ist das jetzt geplant?
Das ist Dienstag geplant. Also am Montag werde ich stationär aufgenommen und dann am Dienstag habe ich die OP.
Das ist eine Erläuterung, dass wir haben heute Freitagabend, das sind jetzt noch 4 Tage und in 3 Tagen gehst du ins Spital nach Deutschland und wirst dort dann aufgenommen und am 4. Tag ab heute gerechnet wirst du operiert.
Genau.
Mhm. Aufgeregt?
Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ich glaube, die Aufregung kommt ganz stark, wenn es dann Richtung Krankenhaus geht.
Ja, klar. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Sag mal, wann hast du dich denn entschieden, diesen Weg zu gehen? Wie lange liegt das jetzt zurück?
Das liegt ungefähr ein Jahr zurück. Ich habe ja durch die GESA auch sehr viele Berührungspunkte mit bariatrischen Operationen und weiß zumindest viel schon darüber und hatte das auch im Hinterkopf. Jetzt war das bei mir nie so, dass ich über eine Grenze war, wo ich gesagt hätte, okay, da möchte ich jetzt operiert werden, bis eben vor einem Jahr, wo ich dann meinen ersten Termin in dem Adipositas-Zentrum hatte, wo ich jetzt operiert werde. Und ich bin gar nicht mit dem Gedanken hingegangen, unbedingt jetzt dort operiert zu werden, sondern ich wollte einfach mal, ja, meine Möglichkeiten wissen, wie kann ich unterstützt werden. Und das erschien mir dann einfach auch jetzt langfristig die beste Lösung zu sein für mich.
Darf ich mal fragen, Frauke, damit die Hörerinnen und Hörer das ungefähr vor Augen haben können, wie hoch ist dein BMI?
Der liegt bei ungefähr 36,5.
Das ist für deutsche Verhältnisse ja eigentlich relativ gering. In der Schweiz sehen wir das öfters, weil die Vorgaben und die Richtlinien für die Durchführung der Operation so ein bisschen anders sind als in Deutschland. Aber das war, wenn ich das dann so richtig verstanden habe, auch der Grund, warum du nicht primär mit dem Gedanken einer Operation dahin gegangen bist, weil du nicht so massiv adipös bist.
Genau. Und ja, also ich habe es oft wieder geschafft, an Gewicht zu verlieren, aber die Tendenz bei mir ist einfach auch über die Jahre steigend. Ich habe dann immer wieder zugenommen und ich möchte einfach verhindern, dass ich weiterhin zunehme die nächsten Jahre und ein bisschen gesünder oder sehr viel gesünder sein und leben.
Ja, das ist ein guter Grund und das ist auch einer der besten Gründe, natürlich diese Operation durchzuführen. Ich würde gerne noch ergänzen, dass du dich in Deutschland operieren lässt, in einem deutschen Zentrum. Wir sagen aus nachvollziehbaren Gründen nicht, wo und wer, um keine Diskussion in der Zukunft da überhaupt aufkommen zu lassen. Sag mal, gibt's denn irgendwelche Fragen, die dich jetzt total umtreiben und wo du dir denkst, so Mensch, die hätte ich jetzt aber doch gerne nochmal kurzfristig beantwortet?
Ja, also zum Beispiel, was mich nach der OP in den ersten Tagen eigentlich wirklich erwartet, ne? Also wie geht's den meisten Patienten? Was sind so eure Erfahrungen? Was sind so die ersten Stolpersteine vielleicht, auf die man schon achten könnte. Ja, das zum Beispiel.
Kann Parik vielleicht was sagen? Du bist ja auch betroffener Patient. Vielleicht kannst du aus deinem Erfahrungsschatz.
Du willst die Doktor
hören,
ne?
Verdammt, er hat es gemerkt.
Ja.
Bettels, also.
Gib mir die Bockwurst.
Ich kann mich dran erinnern, also bei meiner Operation. Danach, als ich aufgewacht bin, da hatte ich hatte keine Schmerzen. Ich bin sehr schnell wieder aufgestanden. Also ich war so nach 2-3 Stunden war ich wieder unterwegs. Ich habe immer so den Drang, mich sofort zu bewegen nach einer Operation, weil ich glaube, dass das gut ist. Die beiden Experten können wahrscheinlich sagen, ob das richtig oder falsch ist. Aber für mich war das sehr, sehr wichtig. Aber ich hatte Angst zuerst. Ich hatte Angst, was zu trinken, was zu mir zu nehmen, so generell, weil ich irgendwie, was diese Bauchregion, das war jetzt für mich das schwarze Loch nach der Operation. Und ich wusste nicht, ist das alles dicht und was man sich so als Laie, ne, welche Fragen man sich alles stellt. Aber diese Angst war vollkommen unbegründet. Aber es ist schon die Frage, ja, Was darf man jetzt trinken? Sowieso, ne, in den ersten Stunden ja nur flüssig, ne? Und nein, Erbsensuppe ist nicht flüssig, das weiß ich ja jetzt auch.
Der Bockwurst auch nicht.
Das waren so die Gedanken.
Angst ist ein interessantes Thema, das wahrscheinlich alle Patienten mehr oder weniger nach dieser Operation ein wenig umtreibt, weil es so schwer vorzustellen ist, was damit passiert ist. Und ich bin jetzt heute auch aus der Adipositas-Sprechstunde gekommen und das sind durchaus Dinge, die immer wieder kommen. Wie weiß ich denn, dass alles in Ordnung ist nach der Operation? Merkt man das denn? Besteht denn die Gefahr, dass wenn ich dann nach Hause gehe, noch irgendetwas kaputt gehen kann? Und wie merke ich das dann, wenn kein Arzt mehr um mich herum ist? Und solche Fragen, die treiben die Leute schon aufspürbar um. Ja, Angst ist sicherlich ein Gefühl, das möglicherweise eine gewisse Rolle spielen kann.
Also das ist super interessant, weil genau diese Fragen habe ich mir auch aufgeschrieben.
Vielleicht klassischer wissenschaftlicher Ansatz bei Angst ist, mit nüchternen Daten zu kommen. Man kann das ja beziffern. Wir haben ja mittlerweile gute Studien, die uns auch sagen, in welcher Häufigkeit wir denn mit welchen Problemen, und es geht ja darum eigentlich, oder? Wann merke ich, dass ich ein Problem habe und wie wahrscheinlich ist, dass ich ein Problem bekomme, die uns da helfen, das Risiko einschätzen zu können. Und das haben wir ja selber und viele andere Gruppen auch vor einiger Zeit untersucht. Und jemand in deiner Altersgruppe mit deiner Gewichtsklasse und der Vorgeschichte, kann man schon mal sagen, dass sie in 97% der Fälle ist in der Regel vollkommen reibungslos abläuft. Das heißt, ohne jegliche Komplikation. 97%. Das heißt, 3 von 100 Patientinnen oder Patienten entwickeln irgendeine Form eines Problems. Und diese Art des Problems kann unterschiedlich schwer sein. Wir sprechen dann gerne von Komplikationen. Und diese Komplikationen werden eingeteilt in unterschiedliche Schweregrade. Und innerhalb dieser 3% sind alle Schweregrade möglich. Das heißt, du könntest eine leichte Verstopfung haben, so das, was man als Darmverschluss klassifizieren würde, und einen verspäteten Stuhlgang. Das ist in unserer Welt bereits als Komplikation zu klassifizieren. Könntest auch einen Harnwegsinfekt bekommen oder leichtes Fieber, weil du nicht so tief durchatmest und deine Lunge zusammenklebt. Das ist dann, nennen wir, Atelektase, und das ist eine Vorstufe einer Lungenentzündung. Du kannst eine Thrombose entwickeln, weshalb es wichtig ist, dass du zügig nach der Operation aufstehst und rumläufst, damit das Blut in die Ringwallung kommt, weil Blut, das fließt, gerinnt nicht. Solche Dinge. Aber das schließt theoretisch natürlich auch schlimmere Komplikationen ein. Und die gefürchtetste ist da diese klassische Undichtigkeit zwischen dem Magen und dem Darm. Und da ist die Wahrscheinlichkeit unter 1%, dass das auftritt. Also auch sehr niedrig.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt kommen vor der Operation, als du dich entschieden hast zu der Operation. Gibt es einen Moment, den du uns schildern könntest, der dich letztendlich absolut dazu bewogen hat, zu sagen, die Operation ist der richtige Weg? Anders gefragt.
Glaube ich, ja.
Es gibt ja, du hast ja mehrere Optionen im Grunde genommen gehabt. Aber gab es irgendwas, wo du sagtest, nee, Operation ist das Richtige?
Ja, das war eigentlich, weil das für mich eigentlich das nachhaltigste Ergebnis versprochen hat. Und das möchte ich ja, dass es nachhaltig ist und dass ich da wirklich gut einfach ja meinen Weg finde damit.
Nachhaltig meinst du dauerhaft oder was meinst du mit nachhaltig?
Genau, im Sinne von, dass das Ergebnis im Sinne von Gewichtsverlust und gesünderer Lebensstil, dass das auch wirklich langfristig bleibt.
Ich habe eine Frage, wie du mit der Entscheidung für die Operation jetzt auch in deinem Freundes- und Familienkreis umgegangen bist. Wissen das alle? Gehst du da ganz offen mit um? Oder hast du das Gefühl, du müsstest das verheimlichen, weil es sich so halbrichtig anfühlt? Ist ja auch eine Sache, die viele unserer Patientinnen und Patienten ein bisschen umtreibt. Darf ich darüber sprechen?
Ja, das stimmt. In meinem Fall ist das nicht so. Ich bin da sehr offen mit. Vor allen Dingen, weil ich auch gerne, ja, im Sinne der Haltung in der Gesellschaft etwas verändern möchte. Und ich denke, das ist ein guter Anfang, wenn ich da offen mit umgehe und so viel Aufklärung betreibe, wie ich sie als Laie, aber Betroffene geben kann.
Hast du denn schon mal eine Selbsthilfegruppe vorher besucht?
Nee, tatsächlich nicht.
Dann habe ich eine Frage, wenn du unvorbelastet bist. Hattest du irgendwann den Moment vor der Operation, wo du auch noch gesagt hast, nee, also Operation kommt für mich überhaupt nicht in Frage?
Ich denke ja, das liegt aber lange zurück, den Gedanken, dass die Operation eine Möglichkeit ist. Falls es nicht mehr geht, habe ich schon lange eben durch die GESA und indirekt ja auch durch euch. Und ja, ich denke, vor vielen Jahren hätte ich das noch auf jeden Fall ausgeschlossen für mich, ja.
Und warum? Also ich sage dir auch, warum ich diese Frage stelle. Ich höre in der SHG immer wieder, da kommen Menschen auch mit einem BMI, der deutlich höher ist als deiner. Und die sagen mir als erstes, also eine Operation kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Und dann denke ich mir immer, warum? Warum sagt man das? Das würde mich interessieren. Warum hast du es dir damals so gesagt?
Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach wirklich gedacht, dass ich das immer alleine schaffen werde, mich ausgewogen zu ernähren, auch dauerhaft, und mich genügend zu bewegen, sodass ich gar nicht in die Situation komme, dass ich eine Operation brauche. Und ja, hab da alle Verantwortung quasi auf mich genommen, dass ich adipös bin.
Darf ich da nochmal kurz nachhaken, weil das ist natürlich, also erstmal herzlichen Glückwunsch und ganz herzliches Dankeschön, dass du den Mut hast, über diese Dinge da auch zu sprechen und das mit uns zu teilen und diesen Weg auch mit uns gemeinsam zu gehen. Aber der Punkt, was ich da so ein bisschen raushöre, ist, auch bei dem, was du geschildert hast aus der SAG, Tarik, ist, dass es für viele Patienten immer noch der erste Schritt zur OP ist, so ein Eingeständnis des eigenen Scheiterns, oder? So das, und das macht niemand gerne. Ich schaffe es nicht, alleine Gewicht abzunehmen. Nein, ich schaffe das. Ich brauche nur jetzt nochmal die nötigen Informationen. Ich habe diese Selbstdisziplin. Ich habe diese Kraft. Ich bin stark genug. Das erleben wir ja auch immer wieder in der Sprechstunde, Andreas, dass niemand wirklich gerne zu uns kommt. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass jemand wie du seine Geschichte teilt. Weil es ist in der Regel keine Schuldfrage. Die Leute sind nicht schuld daran, dass sie übergewichtig sind oder an Adipositas leiden. Das ist eine Erkrankung, die sich kein Mensch aussucht. Und unsere Patienten sind auch nicht dick, weil sie falsch essen, sondern sie essen falsch, weil sie an Adipositas leiden. Das Essverhalten ist nicht Ursache, sondern Symptom der Erkrankung. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen.
Ich kann dir in dieser Aussage nur hundertprozentig zustimmen. Aber eine Verbesserung muss ich natürlich jetzt machen. Die Leute kommen ungern zu dir in die Sprechstunde. Ja, kommen sie sehr, sehr gerne. Nur zur Richtigstellung für all die tausenden Hörerinnen und Hörer, die wissen, von was ich spreche.
Autsch, aber stimmt wahrscheinlich. Ja, wichtiger Punkt. Da fällt mir jetzt aber auch gar nichts mehr zu ein. Und das ist
verdammt.
Das ist selten der
selten
Fall.
Selten genug.
Ja.
Frauke, ich habe eine Frage noch. Du hast gesagt, du bist ganz offen damit umgegangen, allen das erzählt, die das hören und vielleicht auch nicht hören wollten. Hast du negative Reaktionen erleben müssen?
So richtig negativ nicht, aber ganz, ganz viele haben gesagt, du brauchst es doch gar nicht, so dick bist du doch gar nicht. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, also meist ist mir Überraschung begegnet.
Und hat das was mit dir gemacht? Also hat dich das dann tatsächlich auch nochmal so ein bisschen in deinem Entschluss unsicher gemacht? Ist es so in dem Moment, oh ja, vielleicht haben die ja auch recht und vielleicht brauche ich das ja auch gar nicht und vielleicht schaffe ich das ja. Ich meine, es ist ja schon eine allgemein vorherrschende Meinung in unserer Gesellschaft nach wie vor. So wir in unserer Adi-Podcast-Bubble wissen es natürlich besser. Aber man muss ja nur mal, jetzt reiß dich doch mal zusammen und jetzt machst du mal richtig Sport und isst jetzt auch einfach mal weniger, dann kriegst du das Thema doch hin. War das für dich auch immer mal wieder so eine Unsicherheitsphase?
Also Ich kann sagen, glücklicherweise nicht, aber es hätte mich sicherlich verunsichert, hätte ich nicht so ein stabiles Netz von Leuten, die schon operiert worden sind und die und ja auch euren Podcast ja auch immer mal wieder gehört habe und da eigentlich ganz gut aufgestellt bin mittlerweile. Aber ich denke, hätte ich mich an einem anderen Zeitpunkt zur OP entschieden, dann hätte es mich sicherlich verunsichert. Da wäre ich noch nicht so stabil gewesen, dass ich da sicher mit umgegangen wäre.
Du bist vor einem Jahr, hast du gesagt, das erste Mal zu diesem Adipositas-Zentrum gekommen und gegangen. Nimm uns noch mal so ein bisschen mit auf diese Reise. Wie war denn der Weg von damals, einem Jahr her, bis jetzt kurz vor der Operation? So in ein paar Sätzen zusammengefasst.
Mhm. Genau, also ich hatte dort mein Erstgespräch und dann habe ich ein Ernährungsprotokoll geschrieben, Bewegungsprotokoll geschrieben, Ernährungsschulungen besucht. Zwischendrin auch wieder Gespräche mit der Chirurgin gemacht. Und ja, genau, das war's, glaube ich.
Also war wahrscheinlich eine Liste an Voruntersuchungen, die da durchgeführt werden mussten, oder? Also genau. Eine Magenspiegelung, Herz, Lungenuntersuchung. Wie oft musstest du zur Ernährungsberatung?
6-mal.
Mhm.
Ja. Und ja, also sämtliche Arztbesuche habe ich natürlich dann auch gemacht, dann spezifisch in der Rheumatologie. Ja, diverse oder das psychologische Gutachten habe ich gemacht. Ja.
Das ist wie so eine Checkliste, die man da abarbeitet.
Genau.
Oder man geht da von Termin zu Termin, bis man dann letztendlich alles erledigt hat.
Genau.
Was versprichst du dir denn? Also was wäre denn für dich von der Erwartung her das Beste jetzt? Also du wirst jetzt am Dienstag operiert und wie hättest du es denn am liebsten?
Ja, ich hätte am liebsten, dass ich am Ende, also nicht am Ende, ich denke, das ist ja das, dass ich zumindest nach einem Jahr oder 2 Jahren sagen kann, ich habe ein sehr viel gesünderes Leben, als ich das jetzt habe, weil ich mich besser bewegen kann, weil ich vielleicht auch selbstbewusster auftreten kann, mich in der Gesellschaft besser zurechtfinde, weil ich mir mehr Sachen zutraue, mich mehr Sachen traue und dadurch immens an Lebensqualität gewinne.
Hast du denn auch ein Kilogrammziel? Also, dass du jetzt gesagt hast, so, ich will jetzt, weiß ich nicht, im ersten halben Jahr x Kilo abnehmen?
Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn sich's bei 80 Kilo einpendelt, ist das vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich damit dann wirklich gut leben kann.
Diesen Satz, wir nehmen das ja alles auf, den könnte ich dir ja dann auch nochmal vorspielen, wenn du nicht mehr zufrieden bist. Also ich kriege das in der SAG immer mit. Die Leute nehmen riesig ab, ja, und sagen, irgendwie, also in den letzten 3 Tagen bin ich auf so einem Plateau. Denke ich immer.
Ja, aber das ist ein wichtiges Phänomen, was wir natürlich in der Sprechstunde auch beobachten, oder? Wenn ich dir heute einen Vertrag hinlegen würde und würde sagen, in einem Jahr ab jetzt wiegst du 72 Kilo, dann würdest du das wahrscheinlich unterschreiben. Wenn wir uns in einem Jahr treffen und du wiegst 74 Kilo, ist nach meiner Erfahrung die Wahrscheinlichkeit so, dass wenn ich dich frage, wie geht's dir denn und bist du zufrieden, dann sagen die meisten immer, ja, ich bin schon zufrieden, Pause, aber unter 70 wäre schon noch toll. Und das ist so ein bisschen immer wie so ein Kontostand, ne? Also ab wann bist du glücklich? Wie viel brauchst du denn wirklich? Und das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Das ist so ein, ich bin mal gespannt, wie das in einem Jahr sein wird, wenn wir uns dann nochmal wieder unterhalten. Wir werden uns ja zwischendurch des Öfteren mal austauschen, aber das ist ein Phänomen, was interessant ist, was auch nicht schlimm ist. Also ich will das gar nicht fair oder beurteilen, aber es ist ein interessantes Phänomen, was uns immer wieder begegnet.
Kurze Frage aus Interesse, jetzt so wirklich kurz.
Die anderen Fragen waren nicht aus Interesse, oder was?
Drei, vier Tage vor der Operation. Hast du das Gefühl, jetzt nochmal einen drauf machen zu müssen, nochmal richtig schön essen gehen, also Henkersmahlzeitmäßig? Ist das so ein Ding, das da im Kopf abspielt?
Ja, tatsächlich. Also, und das ist natürlich auch gerade sehr kontraproduktiv, weil ich bin jetzt ja gerade in der Phase, wo ich Leberfasten mache. Aber die Gedanken sind an Essen sind gerade wirklich sehr überpräsent, muss ich sagen. Ja. Und ich bin aber froh, wenn das nicht mehr der Fall ist. Also wenn das weniger der Fall ist, weil ich mir da erstmal keine Gedanken machen muss oder es so einen ganz festen Plan gibt und ich da erstmal wieder bei Null starten kann. Das ist.
Ja, das schließt ein bisschen so einen Halbkreis dahin zu der Frage, die du vor ein paar Minuten gestellt hast, an uns, wie es dir denn vermutlich gehen wird nach der Operation. Das, was viele Patientinnen und Patienten nach einer Operation ja relativ schnell äußern, ist, dass das Gefühl von Hunger weg ist. Das ist das Erste, was gemerkt ist. Also kein Hungergefühl. Es wird gegessen, weil es halt da steht, gerade in den 2, 3 Tagen, 4 Tagen im Krankenhaus. Aber dass du da richtig Bock hast, irgendwas essen zu wollen, das scheint zumindest in den ersten Tagen, Wochen und auch Monaten tatsächlich wie ausgeknipst zu sein. Das ist ein Gefühl, das viele auch sehr gut finden, weil sie damit die Kontrolle über ihr Essverhalten wieder gewinnen.
Manche sind aber auch beunruhigt, weil sie das Gefühl haben, oh mein Gott, ich werde für den Rest meines Lebens nur noch 2 Löffel Joghurt essen können. Was habe ich getan? Ich werde nie wieder in meinem Leben normal essen können. Und ohne jetzt in der Folge vorwegzugreifen, was wir in 6 Monaten miteinander besprechen, aber das bleibt natürlich nicht so. Ne? Zumindest wenn du diese Sorge hättest, die kann ich dir nehmen. Wir wissen, dass in den ersten Wochen nach der Operation die Portionsgröße bis zu 10% der ursprünglichen Größe reduziert sein kann, manchmal noch weniger, aber dass das innerhalb eines Jahres sich dann wieder auf 40-50% der ursprünglichen Portionsgröße einpendelt. Und wichtig eben, die meisten Patienten stört es nicht. Sie nehmen Gewicht ab, sie essen weniger, aber haben weniger Hunger. Das ist eine ganz wichtige Information.
Aber auch das, wenn Patienten oft sagen nach der Operation, oh, ich kann total wenig essen, ne? Dann denke ich mir auch manchmal, ja, wofür war die Operation denn da? Ne? Also du wirst da also Schritt für Schritt rangeführt und vermeide jede Krankenhauskantine und
weg von den Suppenterrinen.
Ja, man muss ja auch sagen, dass man da als Patient seinen eigenen Weg auch ein bisschen finden muss, oder? Das ist alles gut gemeinte Ratschläge und die haben auch alle ihre Begründung. Aber so meine Erfahrung ist, dass es so die richtige Mischung zwischen, ja, ich halte mich jetzt mal zurück und probiere es noch nicht aus, aber auch eine gewisse Neugierde, dass die Patienten damit die am entspanntesten umgehen können, wenn sie sagen, ich gucke jetzt mal, ja, ich weiß auch nicht, ob es jetzt Vertrag, aber ich probiere das mal in kleinen Portionen. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich Zeit lässt beim Essen, dass es wieder eine Hauptaktivität ist. Da gibt es ja auch diverse Folgen zu Mindful Eating, oder? Also keine Nebenbeschäftigung, nicht beim Autofahren, nicht beim Laufen, nicht beim Nachrichten gucken oder Zeitung lesen oder Handysurfen, essen, sondern und für die Leute, die es schaffen, auf die Signale zu hören und darauf zu warten, dass die kommen damit eigentlich auch sehr, sehr gut klar.
Und was natürlich auch total super ist, du hast eine Schwester, die auch operiert worden ist, also eine andere Operation, aber ist operiert worden. Und das war mir auch eine sehr, sehr große Hilfe. Mein Bruder, der war ja auch operiert. Und das ist eine riesen Unterstützung. Also du hast alles richtig gemacht.
Ja, beziehungsweise sie.
Genau, und du jetzt auch.
Grüße gehen raus. Ja. Grüße gehen raus. Sie hört das bestimmt, wenn ja, sie noch Grüße. Nicht eingeschlafen ist in der Zwischenzeit.
Herz-Emoji. Also wir werden dich begleiten in den nächsten Monaten. Auch die Hörer werden dich natürlich begleiten. Früher gab es im Fernsehen so eine Sendung, die Fußbräuchs. Da hat man immer so sehen können, was so eine Familie macht. Und wir freuen uns auf deine spannenden Erfahrungen, deine Erfolgserlebnisse und auch mal die großen Fragezeichen. Und ja.
Also jetzt am heute ist Freitag, am Dienstag ist die OP. Und wann sprechen wir uns denn wieder, Tarek? Wann ist der nächste Austausch geplant?
Also ich zucke immer so etwas zusammen, wenn ihr Zeitangaben macht, weil wenn die Hörer diese Folge hören, ist die Frauke bereits ja operiert. Und wir können grob sagen, im Abstand von 14 Tagen, so haben wir gesagt, werden wir immer mal fragen, was ist denn mit Frauke? Und werden natürlich Frauke immer dazu holen.
Das würde helfen, gut. Ja.
Frauke, wir wünschen dir ganz viel Erfolg und drücken die Daumen und können dich nur unterstützen. Du bist auf einem ganz richtigen Weg.
Also vielen lieben Dank auch, dass ihr mich begleitet und ja, ich freue mich hier sein zu dürfen.
Wir drücken nicht nur die Daumen, wir drücken auch dich ganz fest und denken ganz fest an dich und ich freue mich schon wieder auf den nächsten Austausch und bin ganz gespannt, was du dann zu erzählen hast. Vielen Dank.
Herz-Emoji geht raus.
Ne? Das ist so viele Herz-Emojis haben wir noch in keiner Folge verschickt. Das waren es wird 10, 20 gewesen sein. Verrückt. No.
Also viel, viel Erfolg und ja, bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank. Bis bald.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.